Wird die Liebe der Zukunft immer diverser? Verabschiedet sich die Menschheit von der Lust an der körperlichen Liebe? Werden wir Liebe befreien können aus gesellschaftlichen Versorgungspflichten?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Herzlich willkommen bei Futurum Exactum. Herzlich willkommen bei dieser letzten Etappe auf unserer gemeinsamen Reise zur Liebe von morgen. 12 Folgen lang haben wir uns jetzt damit beschäftigt, wie wir künftig lieben werden. In dieser Folge wollen wir zurückblicken auf diese gedanklichen Kontinente, die wir dabei erforscht haben. Und wir wollen Ordnung bringen in dieses manchmal meandernde Denkabenteuer. Da die Kunst des Nachdenkens bekanntlich im Zwiegespräch besser funktioniert als alleine, habe ich mir für dieses gedankliche Resümee einen Gesprächspartner eingeladen. Den Journalisten und Essayisten Thomas Seifert. Im Gespräch mit ihm wechsle ich die Seiten und beantworte seine Fragen zur Liebe. Wir sind für diesen finalen Gedankenaustausch zur zweiten Staffel von Futurum Exactum wieder live mit Gästen im Clubhaus Kunst und Schnittlauch in der Währinger Straße im 18. Bezirk in Wien. Vielen Dank an dieser Stelle an Alexander Giese und Christoph Habres, die hier im Kunsthaus aktuelle Ausstellungen aufstrebender Künstlerinnen präsentieren. Details dazu findet ihr in den Shownotes. Die beiden Kunstkenner hosten auch selbst einen Podcast. Kunst und Schnittlauch ist dabei Name und Programm. Jeden Freitag sprechen sie über Kunst und servieren dazu Cocktails und Schnittlauchbrot. Wir wollen heute auch über Kunst sprechen, und zwar über die Kunst des Liebens. Und mein Gesprächspartner dafür ist Thomas Seifert. Thomas Seifert ist Journalist, Essayist, ein Reisender, ein Weltversteher und auch Gott sei Dank Erklärer, hat in vielen Zeitungs- und Magazinredaktionen des Landes gearbeitet und ist jetzt Chefredakteur des Magazins European Voices. Thomas, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir drehen den Spieß um und du wirst die Fragen stellen und ich werde versuchen zu antworten und dir zu erzählen, was ich auf meiner Reise herausgefunden habe, dazu, wie wir morgen lieben werden. Ich bin schon gespannt, was du gerne wissen möchtest über die Liebe.
Ja, die erste Frage liegt auf der Hand. Nach dieser Forschungsreise ins Land der Liebe, was hast du denn gelernt? Was war denn überraschend? Was war denn spannend? Was war denn anders, als du dir das gedacht hast, bevor du aufgebrochen bist zu dieser Expedition?
Ich war erstaunt darüber, wie facettenreich das Thema ist. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte mich nur mit der romantischen Liebe beschäftigen, also nicht mit geschwisterlicher, freundschaftlicher, familiärer Liebe, und dachte, das grenzt das Feld doch schon ziemlich ein. Und ich war erstaunt, wie viele Aspekte in diesem Thema drinnen stecken, wie politisch es ist, wie doch intim und privat, wie viel Geschichte da drinnen steckt, wie viel soziologische Elemente drinnen stecken, wie viel Science-Fiction-Überlegungen da drinnen stecken. Und doch war bei allen Themen, die ich gestreift habe, ob das jetzt digitales Dating war, die Frage, ob wir Roboter lieben werden, ob binationale Ehen unsere Gesellschaft verändern, die Antwort war dann trotzdem immer eine relativ gleiche. Es differenziert sich aus. Es wird immer mehr möglich. Es wird immer mehr Formen geben, wie wir lieben werden. Also es ist nicht eine Entwicklung, dass ich sage, heute lieben wir so, morgen werden wir so lieben, sondern in allen Bereichen, in denen ich war, es wird eine Erweiterung der Möglichkeiten geben, eine Erweiterung der Möglichkeiten, wie wir einander kennenlernen, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir darüber nachdenken. Einfach eine Pluralität, die in dieser Zukunft steht.
Und eine zweite Frage liegt auch gleich auf der Hand, und zwar, du hast ja bis auf, glaube ich, eine Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe, vermieden, das Drei-Letter-Word zu verwenden, nämlich Sex. Ich glaube, in den Titeln, natürlich, wir kommen schon dazu, in den Folgen geht es dann schon darum, fast in allen, aber wie ist denn das Verhältnis zwischen Liebe und Sex? Was hast du denn dazu herausgefunden?
Ich habe auch dazu herausgefunden, dieses Differenzierungsthema, das ich schon angesprochen habe, dass sich momentan schon Beziehungsformen ausdifferenzieren. Dass dieses klassische Modell Mann, Frau, heiraten, haben Sex miteinander, haben Kinder, leben glücklich bis an ihr Ende, was es eh so nie gab. Dass auch Sexualität beginnt, eine andere Rolle zu spielen. Auf der einen Seite habe ich von einer Paartherapeutin auch gehört, dass sie die Beobachtung macht, dass Sexualität in sehr vielen Beziehungen keine so wichtige Rolle mehr spielt wie vielleicht vor einer Generation, dass Menschen sagen, wir können sexuell intim sein, wir müssen es aber nicht. Es gibt aber auch wesentlich mehr Formen, in denen Menschen Sexualität leben. Ich habe mit dem Philosophen Ole Liebel gesprochen, der ein Buch geschrieben hat über neue Beziehungsformen. Der sagt, es wird sich einfach auseinander differenzieren. Es wird Freundschaften geben, wo man sagt, wir haben aber auch Sex miteinander. Es wird rein sexuelle Beziehungen geben. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass ich immer wieder an einen Punkt gekommen bin mit einigen GesprächspartnerInnen, dass es scheinbar in einer jungen Generation eine Bewegung gibt, dass Menschen sagen, ja, das mit der Sexualität, das ist irgendwie schön, aber das macht mir Stress und das ist irgendwie anstrengend und eigentlich geht es doch um was anderes. Und dass es Dinge gibt, die darauf hindeuten, dass junge Menschen Sexualität nicht mehr so einen hohen Stellenwert beimessen, wie das vielleicht unsere Generation oder eine Post-68er-Generation.
Ja, da ist natürlich die Frage, warum das so ist. Ist es die, wenn man so will, eine gewisse Überforderung? Ist es auch das, dass vielleicht diese vielen Freiheitsgrade, wenn man eh alles darf, wenn man eh alles kann, dann vielleicht fehlt auch der Reiz? Oder gibt es auch andere Gründe, die vielleicht biochemische sein könnten, hormonelle Gründe sein könnten oder auch vielleicht gesellschaftliche, dass einfach all diese Verfügbarkeit von Sex, wenn man so will, über Dating-Plattformen, über Sex-Positive-Partys, über was auch immer, dass das dazu führt, dass dann der Reiz ein wenig verloren geht?
Ich habe diese Frage auch meinen Gesprächspartnern gestellt und habe unterschiedliche Antworten bekommen. Der wahrscheinlich lebensnahste oder sozusagen auch soziologisch am greifbarsten ist die Erklärung, dass Sexualität gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einfach eine sehr politische Dimension gehabt hat. Da ging es darum, aus diesem Konzept der Ehe auszubrechen, aus dieser strengen, auch kirchlich geprägten Moralwelt. Und da war Sexualität ein sehr politisches Mittel, um da auszubrechen. Und es war wirklich das Instrument, mit dem auch Gesellschaft verändert wurde. Und deswegen war mindestens eine Generation oder zwei Generationen lang Sexualität einfach ein enorm wichtiges Thema, um sich politisch zu positionieren, um auch auszubrechen und um auch Gesellschaft zu verändern. Das ist sozusagen die eine Sache. Die zweite Erklärung, die ich bekommen habe, ist ein bisschen eine komplexere soziologische, die davon ausgeht, dass wir, zitierend die postheroische Gesellschaft von Friedrich Münkler, der sagt, auch wenn es momentan nicht den Anschein hat, über die Jahrhunderte, Jahrtausende betrachtet wird unsere Gesellschaft, wird unsere Welt friedlicher und wir haben Frieden als etwas definiert, was erstrebenswert ist. Also nicht nur, dass es friedlicher wird, sondern wir sagen auch, das ist ein Gut, das wir uns sichern wollen. Und wir sagen nicht prinzipiell, Eroberung steht an oberster Stelle. Und ist eine These, die auch von der Medizin durchaus diskutiert wird, ob mit dieser wachsenden Friedfertigkeit der Menschheit so eine Art von Eroberungsdrang und eine Form von Fortpflanzungstrieb dadurch geschwächt wird, weil Menschen sozusagen eher ja, hier dieses Friedliche hineinsteuern. Ist eine These oder eine Hypothese. Es gibt aber auch noch eine evolutionsbiologische These, die sehr steil ist, muss ich sagen. Aber ich war erstaunt, dass man sich über die Liebe austauschen kann und auf solche Pfade gerät. Johannes Huber hat es irgendwie aufs Spiel gebracht, dass Sexualität ja für die Arterhaltung prinzipiell von der Evolution dem Menschen eingepflanzt wurde, weil wie sollten sonst zwei fremde Menschen sich einfach fortpflanzen? Das muss schon ein sehr, sehr starkes Gefühl sein. Und mittlerweile haben wir eine Erde, auf der die Menschheit eher in eine Überbevölkerung hineinsteuert. Und es gibt die Mutmaßung, dass die Evolution sagt, gut, um die Arterhaltung sicherzustellen, brauche ich nicht möglichst viele Nachkommen, sondern muss hier vielleicht etwas zurückfahren, weil das eher dazu beiträgt, die Art zu erhalten.
Ja, zu diesen evolutionsbiologischen Themen, da sollte man vielleicht noch ein wenig verweilen, weil das ja doch ein sehr spannendes Gespräch war oder sehr spannende Gespräche immer wieder. Und da stellt sich natürlich dann auch schon die Frage, wenn das denn so ist, dass eben wir letztlich biochemische Maschinen sind, die gesteuert werden von Hormonen und Neurotransmittern und all dem und aus diesen elektrochemischen und biochemischen Vorgängen dann so etwas entsteht wie Bewusstsein, das ist doch für uns Menschen dann immer unbefriedigend, weil letztlich, wer gibt denn den Impuls? Woher kommt denn die Liebe, wenn das nur einfach ein bisschen Oxytocin und Testosteron und dann noch diverse Sexualhormone sind? So einfach wird es dann doch nicht sein. Oder wie bist du damit umgegangen, dass dir die Wissenschaft sagt, schau mal, so funktioniert das Ganze. Ein Reagenzgläschen mit diesem Hormon und mit dem anderen, dann rühren wir um, schütten es rein und zack, die Liebe, Amors Pfeil, hat in Wahrheit genau diese Formel. Ja, doch schwierig für uns mit dem anzufreunden.
Also das war aus einer gegenwärtigen, reflektierten, feministischen Position ein extrem schwieriges Gespräch. Ich fand das wirklich persönlich herausfordernd.
Das Gespräch mit Huber, meinst du?
Dieses Gespräch mit dem Evolutionsbiologen, mit Johannes Huber, weil er natürlich genau dieses Argument vorbringt, das du schon gesagt hast. Er sagt, die Evolution hat hier einen Mechanismus gepflanzt, da wird Dopamin ausgeschüttet und ich sozusagen sehe ein Gegenüber, verliebe mich, es wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn ich das Gegenüber wiedersehe, wird wieder Dopamin ausgeschüttet. Er hat das verglichen mit Schokolade, wo das kodiert wird. Das heißt, das brennt sich biochemisch wirklich ein, dass immer, wenn ich die gleiche Person sehe, wieder dieses Dopamin ausgeschüttet wird und dann kommt da so eine Kontinuität hinein. Er sagt, jede Form von Liebe, von Begehren, von Verliebtsein dient der Arterhaltung, aber nicht im Sinne von einer moralischen dient der Arterhaltung, sondern basiert auf einem Mechanismus, der dem Menschen eingepflanzt worden ist. Und der Mensch aber als kulturelles, als intellektuelles Wesen hat die Fähigkeit, diesen Mechanismus wie eine Form von Plastilin zu formen. Und kann sagen, es gibt zwar prinzipiell diese biochemischen Prozesse, aber ich kann andere Settings dafür schaffen. Und er sagt, dass auch bei einer Liebe, die jenseits einer Fruchtbarkeitsphase sozusagen stattfindet oder auch gleichgeschlechtliche Liebe, dass es immer das gleiche biochemische Muster ist, aber dass der Mensch einfach anders damit umgeht. Und ich fand das, weiß ich nicht, schwierig, weil ich dachte immer, der Mensch hat diesen Mechanismus einfach ob seiner Kultiviertheit ein bisschen ausgetrickst und sagt, na ja, wir können ja mittlerweile, also Sexualität und Fortpflanzung sind ja nicht mehr so zwingend miteinander verbunden wie vor 100 Jahren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, künstliche Befruchtung zu machen. Da gibt es einfach ganz andere medizinische Möglichkeiten. Er meint, das sind alles nur Ablenkungsmanöver, es steht trotzdem immer der gleiche Mechanismus dahinter. Und das fand ich, auf der einen Seite fand ich es irgendwie ernüchternd, weil es so, ja, so die ganze Liebe ein bisschen entzaubert. Auf der anderen Seite hat diese Erkenntnis auch eine Tiefendimension und eine Existenzialität in die Liebe hineingebracht, weil es da wirklich um Leben und Tod geht bei diesem Mechanismus. Da geht es nicht einfach um irgendwas Nettes, was irgendwie rosa Schmetterlinge hervorzaubert, sondern das ist wirklich etwas ganz, ganz Grundlegendes. Und ich weiß nicht, wovon reden wir, wenn wir von Liebe sprechen oder auch wenn wir von dieser ersten Phase des Verliebtseins sprechen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine,
eine wunderbare rosarote Geschichte ist, wenn man sich verliebt. Also ich weiß es nicht, wenn man sich schon einmal, ich sage jetzt mal, gegen seinen Willen verliebt hat und dieses Gefühl erlebt hat, aus der Alltäglichkeit herausgerissen zu sein, nicht mehr wissen, wie schlafen, wie essen, das ist ja auch nichts Lustiges, was einem da widerfährt. Das wird uns in Filmen und in was auch immer, in Büchern so als etwas Freudiges, was irgendwie das Leben nur bereichert, verkauft. Aber so fühlt sich ja wirkliches sich verlieben ja nicht an, zumindest in meiner Erfahrung.
Ja, ein anderer Punkt, den ich sehr spannend finde in dieser Diskussion, ist, es gibt natürlich die Liebe zwischen, wiederum bei der romantischen Liebe zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, zwischen Männern und Männern, zwischen wem auch immer. Da sind wir ja sozusagen sehr viel weiter als noch vor 20 Jahren sogar, würde ich sagen. Und trotzdem bleiben wir mal bei dem, wenn man so will, dem Normfall, also dieser berühmten heteronormativen Geschichte, sozusagen, ja, das ist das, was alle glauben, dass so ist, wie wir alle wissen, das ist nicht so, aber trotzdem bei der Mehrheit ist es der Fall, dass heterosexuelle Kontakte in der Mehrheit der Bevölkerung dominieren. Und da frage ich mich aber auch, wie wird denn die Liebe, was ist da zu sagen, bei den Geschlechtern anders betrachtet? Also gibt es da Unterschiede? Und ich will auch auf das Politische hinaus, weil mir scheint, dass Frauen wahrscheinlich auch aus politischen Gründen, sprich die gesamte Frage der Gleichstellungsfragen und so weiter, sich viel mehr beschäftigen mit dem Frausein. Das beginnt vielleicht auch bei der Menstruation, das beginnt vielleicht schon im Teenageralter, dass das ein viel wichtigerer Teil ihres Lebens schon mal ist von dem, was auch die Gesellschaft, wenn man so will, erwartet. Und dazu kommt vielleicht auch, dass Frauen einfach viel stärker in dieser Frage des Körpers, der Körperlichkeit und ihrer emotionalen Welt selbstreflexionsfähiger sind. Und auch die Sprache der Liebe, glaube ich, würde ich sagen, sind sie im Vorteil, weil jedes Mal, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und bei den Romanen, bei Belletristik insgesamt schaue, dann sehe ich den Buchhandlung eigentlich voll mit Frauen und eigentlich die Männer stehen dann, holen sich eine Zeitung, vielleicht ein Sachbuch. Ich generalisiere hier, ist natürlich nicht immer so und hundertprozentig, dennoch auch, glaube ich, im Buchhandel heißt das circa mittlerweile 75% Minimum der Leser von Romanen, Belletristik eigentlich Leserinnen sind. Das heißt, auch da scheint man, dass die Sprache der Liebe, das ist ja sehr oft auch natürlich in Romanen Teil des Plots, des Stoffs, dass auch da vielleicht Frauen im Vorteil sind. Oder gehe ich da zu weit?
Es ist interessant, wo deine Frage angefangen hat und wo sie jetzt aufhört. Ich fange mal am Anfang an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die biochemischen Prozesse, würde ich sagen, sind mal hübsch die gleichen. Aber die Frage ist ja, was passiert ja dann? Sie sind nicht ganz gleich, weil, ja, muss ich das nicht erklären. Also die sind anders gestaltet, weil die Frau halt einfach durch den Menstruationszyklus eine andere hormonelle Basis während des Monats hat und da einfach andere Hormone mit hineinsteuern, die beim Mann jetzt irgendwie keine Rolle spielen. Die großen Unterschiede oder politisch wird die Liebe dann, wenn sie nicht nur in einem Raum stattfinden, wo zwei Menschen einander begegnen und die Tür zusperren und sozusagen nur miteinander begegnen. Wenn es nur dieser geschützte Raum ist, wo zwei Menschen ihrer Zuneigung nachgehen, körperlich in einem Gespräch, wie auch immer, kann ich noch sagen, das ist irgendwie, müssen wir noch nicht so viel darüber reden, aber wir packen diese Liebe dann ja in Beziehungsformen. Wir gestalten sie, wir kommen in Kontakt mit der Außenwelt, wir haben Familien, wir sagen dann, wir sind jetzt romantisch exklusiv, sexuell exklusiv oder auch nicht. Und da greifen wir natürlich auf Beziehungsformen zurück, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Und die sind dabei, sich zu verändern. Und da gab es, wie du das eh beschrieben hast, oder gibt es für viele Menschen immer noch die Mann-Frau-Beziehung, die eine sehr, sehr lange Monogamie vorsieht als ein Beziehungsmodell und die verändert sich sehr stark. Und die verändert sich vor allem deswegen, weil das Rollenbild der Geschlechter und vor allem das Rollenbild der Frau sich in den vergangenen 100 Jahren massiv geändert hat. Dass Frauen nicht mehr auch von der Gesellschaft als einzige Funktion zugedacht bekommen, ihre Männer glücklich zu machen. Frauen haben begonnen, diese klassischen Rollenbilder aufzubrechen. Vor ungefähr 100 Jahren hat das einen massiven Schub bekommen. Und seitdem steht die Frage im Raum, was ist das eigentlich? Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Und ich glaube, die Tatsache, dass das von Frauen, die ausbrechen wollen, ausgegangen ist und nicht von den Männern, weil die hatten es, glaube ich, eh ganz bequem oder haben es immer noch, hat natürlich dazu geführt, das ist jetzt meine These, dass Frauen diese Themen einfach stärker beschäftigen. Aber es ist nicht so, dass wir momentan Frauen haben, die sensibilisiert sind, sich mit dem Thema beschäftigen und hier ganz freie Beziehungen gestalten, sondern es sind einfach beide Seiten, alle Seiten verunsichert davon, dass sich hier Rollenbilder öffnen, neu schreiben und verändern.
Ja, aber der Eindruck ist der entsteht, dass Frauen in dieser Welt, die da entsteht, langsam die Gestalterinnen sind und die Männer irgendwie da dastehen und mit großen Augen schauen, wie ihnen geschieht und es nicht verstehen. Und gibt ja bis hin zu Studien über die Deutung von Wahlergebnissen in den USA, wo wir diese ganze Diskussion um sogenannten Cat Ladies hatten, J.D. Vance, Trump, alle diese Geschichten. Da gibt's ja auch so offen eine Reaktion, wenn man so will, einer bestimmten Männergruppe auf diese gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Sonst wäre es nicht so, dieser ganze sozusagen Anti-Wokism und dieser ganze Backlash auch, was die Emanzipation betrifft, die Gleichstellung betrifft. Das war ganz deutlich in einzelnen Wahlgängen zu spüren. Da kann man auch nach Ungarn sehen. Da kann man, wenn man weit gehen will, Putins Russland ist auch so ein Fall, wo das ganz klar ist. Man will eigentlich diese Retro-Utopie der 10er Jahre des letzten Jahrhunderts sozusagen, die hier einem vorschweben. Also das heißt, die Männer haben ihre Arbeit nicht gemacht oder schon.
Naja, ich meine, du bist Ökonom genug, um zu wissen, der Kuchen wird nicht größer, auch wenn man das gerne möchte. Und wenn ich sage, den Kuchen haben früher zu, weiß nicht, 90% oder 100% die Männer bewirtschaftet und man sagt, okay, wir sollten diesen Kuchen vielleicht gemeinsam irgendwie, ich kann das schon nachvollziehen aus einer sehr kurzfristigen Perspektive. Also, dass es aus einer langfristigen Perspektive natürlich falsch gedacht ist, wissen wir beide, weil wir alle wissen, dass Teams, die aus Männern und Frauen bestehen, einfach in allen Bereichen die sinnvollsten, besten, tragfähigsten Ergebnisse mitbringen. Aber das bedeutet natürlich kurzfristig einen Verlust von Macht, von Einflussbereich. Ja, das ist eine langfristige Perspektive, aber ich glaube, dass die einfach schwierig ist zu sehen. Und es bedeutet natürlich, die eigene Rolle in Frage zu stellen. Und gerade in Zeiten, die volatil sind, die unsicher sind, in denen Veränderung, Krieg etc. herrscht, gibt es den Impuls, auch auf diesen Punkt bin ich gestoßen, dass Menschen sagen, na ja, es ist eh da draußen die Welt schon so unsicher, ich möchte das nicht auch noch in meinem intimen Bereich haben. Und sagen dann, ich möchte zumindest, dass zu Hause noch alles so ist, wie es immer war. Da draußen ist es eh schon schlimm genug. Da ist der Krieg, da ist ein Virus, da ist alles Mögliche. Zumindest zu Hause möchte ich etwas, was ich gewohnt bin, woran ich mich festhalten kann.
Und für das Thema deines Podcasts, nämlich die Liebe, heißt es dann, dass es eine Befreiung gibt der Liebe, nämlich dass man weiß, es sind nicht die ökonomischen Verhältnisse, die zwei Menschen beieinander halten, weil die Frau verdient ihr Geld, der Mann verdient ihr Geld, beide sind ökonomisch unabhängig. Das heißt, wenn sie sich zur Partnerschaft entscheiden, dann ist es die Liebe.
Das ist eine sehr, sehr schöne Version oder eine schöne Vision oder ein Ausblick, den wir in Teilen von Gesellschaft schon realisiert sehen. Ich habe mit mehreren Gesprächspartnern darüber gesprochen, dass wir einen neuen Liebesabschnitt in unserem Leben etablieren, werden immer gesunder, immer älter. Das heißt, wir kommen hoffentlich alle in eine Phase, wo wir keine Familie mehr gründen müssen, keine Karriere mehr machen müssen, ökonomisch prinzipiell abgesichert sind und vielleicht gerade zufällig nicht mehr verheiratet sind. Und dann haben wir ganz andere Voraussetzungen für die Liebe, weil dann haben wir diese äußeren Bedürfnisse, die Gesellschaft in Beziehungen hineinpackt. Also einen kurzen Exkurs, als was fungiert die Ehe in einer Gesellschaft? Ehe funktioniert heute in einer Gesellschaft als eine Form von Bedürfnisnachversorger. Da werden emotionale Bedürfnisse nach nicht einsam sein, ökonomische Versorgung, meistens von Frauen, im Idealfall auch voneinander, Fortpflanzung, da werden sozusagen neue Steuerzahlerinnen, neue Pensionskassenbeiträgerinnen herangezogen. Das ist sozusagen diese Basis, diese Kernbasis von Familie und von Ehe, aus der sie im Normalfall oder halt in einer konservativen Sicht entsteht, muss wahnsinnig viele Funktionen für die Gesellschaft leisten. Und das überfordert natürlich jede Form von romantischer Liebe, wenn das auch alles noch irgendwie erfüllt sein muss. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wie gestalten, zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe, Menschen jetzt jenseits der 60 ihre Beziehungen, dann kommt hier eine ganz große Freiheit auf, weil all diese gesellschaftlichen Funktionen in einer intimen Beziehung nicht mehr erfüllt werden müssen. Und wenn wir es als Gesellschaft schaffen würden, dass wir viele Funktionen, die wir jetzt in Beziehungen und in Ehe hineinpacken, in einem modernen Sozialstaat anders organisieren, indem wir sagen, zwei Frauen sagen, sie gründen miteinander eine Familie und haben halt Sex mit Männern, die sie halt so ab und zu einladen zu sich, aber die Basis ist eine andere, oder Freunde gründen eine, sind ja viele Dinge vorstellbar. Wenn wir es schaffen, hier durch gleiche Bezahlung für Männer und Frauen für die gleiche Arbeit, durch gescheite Pensionsvorsorge auch von Frauen, durch viele, vor allem ökonomische Dinge, durch Kinderbetreuung etc., ganz viel aus diesen Ehen und aus diesen Beziehungen rauszubringen, dann könnte danach eine große Freiheit für die Liebe dastehen.
Du hast dich auch in einigen Episoden mit der, ich nenne es mal, Kommodifizierung von Liebe beschäftigt, nämlich, wenn man so will, Dating-Apps, also digitale Liebe oder eben auch zum Beispiel Roboterliebe. Das heißt, die Liebe als, ich sage es mal, Konsumgut in gewisser Weise. Wie steht es denn darum, wenn man jetzt bedenkt, links swipen, rechts swipen, wie bei Tinder oder ähnlichem, wie hat das auch die Liebe an sich verändert, wenn man ständig das Gefühl hat, ja, da draußen gibt es ja noch jemanden und vielleicht werde ich noch glücklicher, wenn ich dieses und jenes tue, oder beziehungsweise dieser Erlebnischarakter, dass ich einfach das Ganze als Abenteuer und als Erlebnismöglichkeit sehe, andere Leute springen mit dem Fallschirm ab und ich begegne mich sozusagen in die Zollergasse und gehe auf ein Date nach dem anderen. Ne?
Ich würde auch da sagen, es hat eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite ist, dass es die Möglichkeiten erweitert, da waren wir schon. Es gibt irrsinnig vielen Menschen die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die sonst die Möglichkeit nicht gehabt hätten, viele Möglichkeiten. Also Menschen sind schüchtern, Menschen haben kleine Kinder und sind aber auf Partnersuche. Es gibt viele Situationen, wo es schwierig ist oder wo es einfacher ist, über digitale Plattformen Partnerschaften zu schließen. Und bei Robotern oder Avataren, die Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig hat zu mir gesagt, na, ich hoffe, dass ich irgendwann einmal, wenn ich alt bin, dass ich da so einen kleinen Pflegeroboter habe, der sich mit mir unterhält und der irgendwie mir Gesellschaft leistet. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo es jetzt vielleicht nicht sexuell intime Beziehungen zu Robotern, einfach die Palette erweitern und man sagt, warum soll in der Zeit, wo die Enkelkinder keine Zeit haben, die Oma zu besuchen, da nicht jemand, sozusagen ein Gegenüber da sein. Jemand nicht, aber ein Gegenüber da sein. Aber du hast recht, natürlich sind da auch irrsinnig viele Schattenseiten dabei. Ja? Also gerade bei Dating-Apps habe ich mir die Frage gestellt, wie denn dieser Algorithmus wohl gebaut ist. Ja? Natürlich ist es einigermaßen nachvollziehbar. Da gibt es offenbar Parameter, wo man sagt, da ist es gut, wenn Menschen das Gleiche wollen, wenn die quasi der Mensch, der zum Berg will und der zum Meer will, das wäre gut, wenn das Gleiche ist. Aber bei denen mit, ich weiß es nicht, eher dominant sein, eher ein bisschen zurückhaltend sein, da ist schlecht, wenn das jetzt beide gleich sind oder wenn beide nur am Sofa sitzen. Also da gibt es sozusagen, das ist klar, wie das funktioniert. Aber ich frage mich immer, gut, wenn diese Algorithmen, ob die dann nicht unterm Strich so ähnliche Beziehungen irgendwie generieren, weil die alle nach dem gleichen Muster produziert werden. Natürlich sind das Individuen und die müssen sich auch noch verlieben und nur wenn man sie matcht, sind sie ja noch lange kein Liebespaar, geschweige denn ein Paar. Aber ich frage mich immer, ob das nicht so ein bisschen eine Gleichschaltung ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, aber ich habe mich selber schon einmal dabei ertappt, dass ich mich zu jemandem auch körperlich hingezogen gefühlt habe, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ja, also es passt überhaupt, kann ich mir überhaupt nicht erklären und trotzdem war da biochemisch etwas, das kann man jetzt sagen, man geht dem halt nicht nach, das ist schon, die Möglichkeit hat man ja Gott sei Dank auch immer noch. Ich hoffe, wir alle haben diese Möglichkeiten. Aber das kennen wir auch. Und ich frage mich dann manchmal, wenn das ausgeschaltet ist und wenn immer nur noch dieses Perfect Matching passiert, dann kommt schon ein bisschen zu so einer Stromlinienförmigkeit. Weil das Spannende an der Liebe ist ja auch evolutionär gesehen, dass Menschen auch zusammenkommen, die sich das rational nicht so ausgesucht hätten, sondern wo das einfach auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, da habe ich mit dem Soziologen Kenan Güngör drüber gesprochen. Wir haben uns über arrangierte Ehen unterhalten, weil er meinte, dass es gibt ja auch andere Liebeskonzepte als unseres von der romantischen Liebe. Also im asiatischen Raum würden viele sagen, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr Beziehungen auf Emotionen aufbaut. Ich meine, das ist ja wirklich, wie dumm kann man sein? Ja, also ich meine, ich lasse doch meinem Kind nicht irgendwie hormongesteuert, überlasse ich dem doch nicht die Wahl, kann ja gar nicht wissen, was gut für ihn oder sie ist. Also das sozusagen, gibt es eine ganz große Tradition, Beziehungen und Ehen zu arrangieren. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob diese Dating-Apps, diese Dating-Plattformen nicht auch eine Form von arrangierten Beziehungen sind. Natürlich sind das sehr individuelle Parameter, nach denen arrangiert wird, nämlich da gibt es einen relativ ausführlichen Test, nach dem man irgendwie Persönlichkeit beurteilt oder Vorlieben beurteilt. Aber trotzdem ist es eine Form von arrangiert. Und das fand ich eine sehr schräge Vorstellung, dass der Mensch Jahrhunderte für die eigene Wahlfreiheit, für die eigene Freiheit kämpft, um dann an einem Punkt zu sagen, na gut, doch nicht selber, da übergebe ich das lieber einer anderen, einer ausgelagerten Instanz. Und das fand ich sehr spooky an der Vorstellung.
Ja, eines, was mich daran noch interessieren würde, ist, stell dir vor, und diese Apps, Plattformen, die wissen das ja, da stell dir mal vor, eine ganz simple Mathematik, und zwar das Verhältnis zwischen denen, die du matchen willst, also das heißt, ich möchte gerne diese Person kennenlernen, und denen, wo das passiv der Fall ist. Das heißt sozusagen outgoing, also ich möchte gerne die und die Leute kennenlernen, und mich wollen so und so viele Leute kennenlernen. Und der Quotient davon ist natürlich dann sehr spannend, weil das heißt, du... du kannst dann letztlich, würdest du deinen Wert unter Anführungszeichen wissen auf dieser Plattform, das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr ernüchternd für viele Menschen.
Also jetzt muss ich dich auch ernüchtern hier, was ich zumindest erfahren habe, ist, dass sozusagen dieser Quotient sozusagen ein Geschlechterquotient ist, relativ einfach gesprochen, dass es statistisch gesehen Männer sind, die sehr viel aktiver sind in diesen Plattformen und die Frauen eher die sind, die zurückhaltender sind. Also ich glaube, das ist sehr, sehr, es markiert sehr an einer Geschlechtertrennlinie.
Hat sich also nicht viel geändert. Die Frauen wollen nach wie vor gefunden werden.
Naja, ich glaube einfach, wie soll ich sagen, ich will das jetzt nicht.
doch. Bitte.
Ich weiß es nicht, ob es gefunden werden ist. Ich glaube, sich bei so einer Dating-Plattform anzumelden, ist schon auch eine Aktivität. Aber einfach vielleicht ein zweimal drüber nachdenken. Ich weiß es nicht, was die Gründe sind. Kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, vielleicht auch noch ein spannender Punkt. Wir sind hier in Wien, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und da, du warst ja auch im Museum für den Podcast. Und man kann ja auch sagen, dass Wien, was die Liebe und auch Sexualität betrifft, dann ganz wichtiger Ort ist. Also ich denke jetzt dran, zum Beispiel Egon Schiele war, ja, sagen wir es ganz ehrlich, Pornograf. Ja. Er saß ja auch, glaube ich, 14 Tage im Gefängnis wegen unsittlicher Beziehungen oder eigentlich, man würde halt wahrscheinlich sagen, auch Vergewaltigung oder zumindest der Missbrauchsvorwürfe waren da im Spiel. Das ist die Stadt von Sigmund Freud und das ist auch die Stadt von Schnitzler. Das heißt, der Reigen und seine Literatur würde man wahrscheinlich auch damals als pornografisch gesehen haben. Das heißt, was ist da eigentlich hier im Wasser, in dieser Stadt, dass sich diese Stadt auch durchaus immer sehr intensiv mit dieser Frage Sex, / Liebe beschäftigt hat und beschäftigt.
Ja, was im Wasser ist, weiß ich leider auch nicht. Wir könnten dann Wiener Wasser verkaufen, das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell. Aber warum ich im Leopold-Museum war, kann ich kurz erklären. Ich bin in fast allen Gesprächen auf den Satz gestoßen, Rollenbilder brechen auf. Es war eigentlich immer klar, dass das etwas ist, was als großer Trend da ist. Es ging immer auch um Sexualität. Es ging immer auch um eine Form von Selbstbewusstsein und Selbstreflexion. Und all diese Dinge, sozusagen die Veränderung der Rolle der Frau, das Hinterfragen von Geschlechterverhältnissen, das Aufbrechen von Beziehungsmodellen, hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine massive Beschleunigung bekommen, eine Intensivierung vom Frauenwahlrecht über eben, du hast schon gesagt, Malerei etc., Psychoanalyse. Deswegen war ich im Leopold-Museum und habe mir dort Bilder angeschaut und bin mit der Kuratorin Kerstin Jesse, habe ich mir auch Schiele, Gerstl und Kokoschka-Bilder angeschaut, weil ich herausfinden wollte, was lässt sich zumindest über diese Kunstwerke sagen, was damals gesellschaftlich Thema war. Und es war schockierend, aber nicht in einem pornografischen Sinne, sondern zu sehen, wie sich hier der Zugang zur Körperlichkeit ändert. Wenn ich mir Ende des 19. Jahrhunderts anschaue, wie Frauenfiguren, Frauenkörper dargestellt werden, dann sind die oft lieblich romantisiert, sehr mit einem männlichen Blick, aus einer männlichen Blickperspektive dargestellt. Wir haben uns da ein Werk von Hans Makart angeschaut. Das sind so sehr nymphenhafte Frauenwesen, die da dargestellt sind. Und 30, 40 Jahre später, wenn ich mir anschaue, ein Selbstporträt von Richard Gerstl oder auch von Egon Schiele, dann sind diese Körper, auch die Frauenkörper, sind keine Körper mehr, in denen Lust wohnt, sondern das sind Körper, in denen Schmerz wohnt, in denen auch Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, mit der eigenen Fehlbarkeit drinnen steckt. Das heißt, man sieht hier, dieses Aufbrechen der Rollenbilder ist nicht so banal wie, wer räumt jetzt von uns den Geschirrspüler aus, sondern da geht es wirklich um ein Selbstbewusstsein und um eine ganz große Erschütterungskraft, die da drinnen gesteckt ist. Und es war wirklich sehr, sehr eindringlich, diese Bilder aus dieser Perspektive zu sehen, zu sagen, was sind das für Entwicklungen, die da begonnen haben sie natürlich nicht, aber sich beschleunigen und verdichten, die bis heute nachwirken. Und auf der einen Seite ist natürlich irrsinnig viel passiert seitdem und sind irrsinnig viele gesellschaftliche Veränderungen geschehen. Und Gott sei Dank haben wir auch kein so brutales Körperbild mehr, so ein wirklich schmerzvolles. Das hat mich ein bisschen versöhnt dann. Auf der anderen Seite war diese Zeit in dem, was sie sich zu denken erlaubt hat, vielleicht auch ein Stück weit radikaler, als wir das heute sind.
Ja, wobei natürlich schon auch interessant ist, eben wie gesagt, Wien war damals ja nicht nur, was diese Themen, die wir eben besprochen haben, betrifft, sehr revolutionär nachgerade, sondern auch natürlich in der Wissenschaft, also in der Quantenphysik und ähnlichen Dingen. Und das hat sich ja dann Geschichte wiederholt, wenn man so will, mit San Francisco ähnlich. Also dort war sozusagen auch die libertärste Stadt, was die Sexualität betrifft, mit Sicherheit. Also in den 60er Jahren, also beginnen schon die späten 50er bis dann hinauf. Und letztlich war es dann auch die Stadt lange Zeit, oder vielleicht ist es heute sogar noch, wo auch die technologischen Umbrüche stattfinden. Also alles, diese gesamte moderne Welt, die hier jetzt entsteht, auch mit KI und so weiter, ist letztlich eine kalifornische Welt. Und auch dort kann man sagen, ja, wo gab es die meisten Sexclubs, wo gibt es die libertärste Schwul-Lesben-Transgender-Bewegung, ist in San Francisco. Das heißt, da dürfte es vielleicht auch irgendetwas geben, dass wenn wo Revolution passiert, dann kann das technologisch sein, das kann es politisch sein, dann kann es auch, wenn man so will, sexuell oder körperlich sein. Macht es Sinn?
Ich meine, ich glaube, die Tatsache, dass in Wien um 1900 Körper und Sexualität so eine große Rolle gespielt hat, ist, dass es um das Aufbrechen von Geschlechterrollen gegangen ist. Und Geschlecht ist nun etwas, das sich über den Körper manifestiert und über körperliche Beziehungen manifestiert. Ich würde nicht sagen, dass überall dort Revolution stattfindet, wo große sexuelle Befreiung stattfindet. Das würde ich nicht rückschließen, wenn du das gemeint hast. Das würde ich so nicht sehen, weil gerade diese Bewegung, die wir jetzt angesprochen haben, dass wir viele junge Menschen sehen, die sagen, Sexualität mir nicht so wichtig, oder auch wir jetzt in den USA eine Bewegung von Frauen haben, die sagen, wir wollen uns eigentlich diesem ganzen Spiel verweigern und wollen da eigentlich nicht mehr mitmachen. Wir wollen gar keine Beziehungen mehr zu Männern führen, weil jede Beziehung mit einem Mann stützt nur das Patriarchat. Also ich glaube nicht, dass das gleichzusetzen ist.
Mhm. Vielleicht noch auch, wo geht's denn die Reise nun weiter? Wohin steuert denn die Liebe, wenn wir das mal so groß formulieren wollen?
Also ich habe ein Szenario habe ich schon skizziert, dass es uns gelingt, Rahmenbedingungen in der Gesellschaft zu schaffen, in denen Menschen eine möglichst große Bandbreite haben, ihre persönlichen Liebesbeziehungen zu gestalten. Dass wir es schaffen, moralische Verurteilungen von bestimmten Beziehungsformen, und das passiert immer noch, weil der aufgeschlossene Kreis, der offene Beziehungen lebt oder für gut hält, ist sozusagen sehr, sehr überschaubar, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine Bubble, die das großartig finden. Ich glaube, in der breiten Bevölkerung sind wir da nicht so weit. Ich wünsche mir, dass es Rahmenbedingungen gibt, in denen Menschen ihre Liebesbeziehungen leben können und nicht Abhängigkeiten haben, die jetzt finanzieller, struktureller, ökonomischer Natur sind, und dass wir es schaffen, hier Freiräume zu schaffen. Was sich schon noch abzeichnet, um nochmal auf diese Sexualität zurückzukommen, ich habe mich lange gefragt, oh je, die Jugend, die will keinen Sex mehr haben, das ist ja nicht traurig, und ich fand das eigentlich zuerst eine sehr unangenehme Vorstellung, zu sagen, die verpassen ja was, wie kann man nur? Und habe dann aber darüber nachgedacht, was es bedeutet. Das ist, ich glaube, auch in dieser Bewegung geht es ja nicht darum, dass man sagt, man darf jetzt nicht mehr Sexualität leben. Ich glaube, die gute Nachricht ist, alle Menschen, die weiterhin Sexualität leben wollen, können das einfach tun. Das sagt niemand. Aber was bedeutet das denn, dieses Auseinanderdividieren? Wenn ich jetzt sage, Liebe ist eine Tätigkeit, die etwas Gutes für den anderen will, dann ist es etwas, was Sexualität umfassen kann, aber nicht zwingend muss. Und die Vorstellung, dass hier ein Raum entsteht, in der sozusagen es eine Option ist, auch sich körperlich zu begegnen, könnte die Liebe auch sehr befreien, weil über den Körper auch irrsinnig viele Erwartungshaltungen, irrsinnig viele, das macht auch Stress, ja, oder kann auch Stress machen. Viele junge Menschen sagen auch, mir ist das zu stressig, dass ich da immer schön sein muss und dass ich da immer irgendwie, das ist in dieser Optimierungswelt irgendwie gar nicht so toll. Und die Vorstellung, dass wir hier einen Raum schaffen, wo zwei Menschen einander ihrer selbst wegen lieben, und auf eine Form von auch wirklich einer seelischen Zuneigung kommen, wie wir das in der Antike auch zum Beispiel leben. Das finde ich schon eine sehr schöne Vorstellung, dass Liebe sich hier wirklich auch befreit aus sämtlichen Erwartungs- und Einschränkungskorsetten und wirklich einfach dieser Begegnungsraum zwischen zwei oder mehreren Menschen wird.
Aber haben wir dann die Kompetenz erst recht, wenn es, so wie du sagst, es vielleicht, wenn man so will, die Lebensentwürfe breiter werden, die Modelle, die man leben kann, breiter werden, und wo wir doch auch wissen, die Liebe ist einerseits, kann leidenschaftlich wild sein und andererseits ganz behutsam und sanft und zart, und es ist ein Riesenspektrum in beiden dieser Dinge, sowohl jetzt was das Emotionale betrifft, aber auch was, wie gesagt, das Gesellschaftliche betrifft. Ja, da braucht es doch einfach mehr Liebeskompetenz letztlich, wenn alles klar ist und hier ist der Schienenstrang und da gibt es die Ehe und dann gibt es noch vielleicht ein anderes alternatives Modell und vielleicht ein zweites, dann ist alles ganz leicht. Aber wenn ich hinkomme und ich bin an der Kreuzung und es gibt 10 oder vielleicht sogar ist eine Wiese und ich kann wohin auch immer ich gehen will, dann wird es doch schwierig. Dann brauche ich irgendwann doch irgendeinen Plan oder irgendwas, dass ich weiß, was ich will oder dass ich weiß, was könnte ich denn eigentlich mir erwarten von der Liebe.
Dann gibt es mehrere Ansatzpunkte. Auf der einen Seite müssen wir, um das erreichen zu können, was du jetzt skizziert hast, natürlich eine Sprache und ein Vokabular haben, um überhaupt differenziert über Beziehungsformen sprechen zu können. Weil dann müssen Paare, und das hat mir auch die Paartherapeutin bestätigt, sich viel früher damit beschäftigen, was sind wir denn eigentlich füreinander? Und zwar relativ wertfrei. Ja? Wollen wir miteinander eine Familie gründen? Wollen wir Freunde sein, die ab und zu Sex haben? Und da braucht man auch ein Vokabular dafür. Ole Liebel hat mir erzählt, er hat da versucht, so ein Schema reinzubringen mit sexuell exklusiv und nicht exklusiv und mit romantisch exklusiv und nicht exklusiv. Das sind einfach Versuche zu sagen, es gibt nicht nur wir sind jetzt zusammen, sondern da gibt es einfach relativ viele Möglichkeiten. Also einerseits ist es ein sprachliches, ein Bewusstseins. Das ist natürlich auch irrsinnig anstrengend. Also ich verstehe das auch, wenn Menschen sagen, ich will das nicht, das ist mir einfach zu anstrengend, ich möchte das, kann ich auch nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, und das braucht wesentlich länger, braucht es halt auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, um solche Beziehungen gestalten zu können. Im Modell Ehe, das ist so ein Gesamtpaket, das quasi einfach alles umfasst. Und du kannst dann nicht sagen, wir haben jetzt nur eine Vereinbarung, weil wir sind zwei Freundinnen, die gemeinsam Kinder haben und wir wollen aber diese Elternschaft in irgendeiner Weise regeln. Also sozusagen, da bräuchten wir auch eine Ausdifferenzierung von rechtlichen und von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Ja, und hast du da vielleicht auch einen Rat parat? Was kann ich denn tun, um sozusagen liebesfitter zu werden, um eben so eine Art Liebesführerschein zu machen oder was auch immer? Also wie kann ich denn diese Kompetenzen mir erwerben? Was kann ich denn da tun?
Ja, ich habe ein bisschen ernüchternd Johannes Hubert gesagt, quasi das passiert alles, taktile Reize im Mutterleib und danach ist die Prägung abgeschlossen. Das ist so, ich hoffe, es ist nicht, nein, hat er nicht so gesagt. Aber im Endeffekt sind die Prägefenster irgendwie mehr oder weniger in der Pubertät abgeschlossen. Das fand ich ein bisschen ernüchternd. Aber er meinte dann, nein, man kann auch epigenetisch danach noch seine Liebesfähigkeit erhöhen, Gott sei Dank. Er hat, glaube ich, wenig essen, lang schlafen, spazieren gehen in der frischen Luft empfohlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die für die Liebesfähigkeit die Schlüssel sind. Aber ich glaube, es kann helfen, einfach sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Und auch sich damit auseinanderzusetzen, was möchte denn eigentlich mein Gegenüber? Ich glaube, dass miteinander reden, glaube ich, sehr, sehr viel hilft.
Ja, miteinander reden. Wir haben jetzt auch miteinander gesprochen. Eine letzte Frage hätte ich trotzdem noch. Und zwar, wenn du jetzt deinem Publikum drei Dinge noch empfehlen könntest, was sie jetzt auch nach der Beschäftigung, die du jetzt hattest mit dem Thema, was man noch lesen soll, was man noch wissen soll, womit man sich noch beschäftigen könnte, was wäre es dann?
Man soll natürlich den Podcast alle Folgen anhören, das ist aber eh selbstverständlich, aber das haben alle schon getan, die an diesen Punkt gekommen sind. Ja. Mir sind relativ viele spannende philosophische Positionen untergekommen, was denn Liebe eigentlich bedeutet. Also von Platon, der sagt, der Mensch war mal ein Kugelwesen und wurde von den bösen Göttern geteilt, weil dieses Kugelwesen war viel zu mächtig und musste von den Göttern in der Mitte auseinandergeschnitten werden und seitdem irren die armen Menschlein über die Erde und suchen ihr zweites Gegenüber. Oder ja, auch Schopenhauer, der sagt, das ist alles nur ein Blendwerk der Evolution, hier werden wir getäuscht und in die Irre geführt und abgelenkt vom Wesentlichen, von dieser Liebe. Das ist alles irgendwie gar nicht so geheuer. Also ich würde wirklich empfehlen, mir ein Buch zu suchen, das sich mit den Philosophen und der Liebe beschäftigt. Man kann da irrsinnig viel mitnehmen. Ich würde auch empfehlen, ins Museum zu gehen. Es ist eigentlich fast egal, in welches. Es ist erstaunlich, wie man sich mit Kunst über diese Themen austauschen kann, auch in der eigenen Betrachtung. Und dann würde ich sagen, zwei Bücher, die mich jetzt sehr beeindruckt haben, die ich jetzt heute gelesen habe, oder es sind jetzt so viele, ich muss jetzt echt auswählen.
Dann sind es fünf, sechs.
Also gut, also ich würde sozusagen, ja, also Hannah Arendt würde ich schon hier immer wieder in den Ring werfen, finde ich fantastisch, was sie auch über die Liebe gesagt hat. Und von zeitgenössischen Eva Illouche, eine Soziologin, eine französische, hat sich sehr intensiv mit der Liebe beschäftigt, hat sich sehr mit diesen Themen von Konsumgesellschaft, von platter Bedürfnisbefriedigung beschäftigt, wirklich eine große Denkerin. Und Seda Kurt, würde ich auch noch sagen, die das Konzept von einer radikalen Zärtlichkeit entworfen hat. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild zu sagen, wir müssen radikal zärtlich sein. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorher gehabt habe, alles andere ausblenden und zu sagen, das ist alles nicht so wichtig, diese ganzen Einschreibungen, diese Rollenbilder, sondern wir brauchen eine radikale Zärtlichkeit.
Ja, danke schön.
Danke dir, Thomas.
Wir sind am Ende dieser zweiten Nachdenkreise angelangt. Es ist eine Fülle an philosophischen, politischen und auch soziologischen Anregungen, Erkenntnissen und Eindrücken, die ich aus dieser Staffel mitnehme. Dass wir uns auch dabei wieder mit einfachen Antworten nicht zufrieden gegeben haben, hat meinen Horizont immer wieder erweitert, ja vielleicht sogar aufgesprengt. Viele vorgefasste Meinungen sind dabei fein klirrend zu Bruch gegangen. Und die Splitter haben sich zu einem funkelnden Kaleidoskop der Komplexität zusammengesetzt. Mit vielen bunt schillernden Gedankensteinchen. Nach dieser Folge geht die Wiener Denkwerkstatt erst einmal in Klausur. So lange, bis diese Nachdenkkarawane ihr nächstes gedankliches Reiseziel im Blick hat und zum nächsten Thema weiterzieht. Ich freue mich, wenn ihr euch wieder mit mir auf Reisen begibt.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.